D-Radio Wissen. Update.
Sollten unsere legitimen Interessen, die Interessen von Russen, direkt angegriffen werden, sehe ich keine andere Möglichkeit, als entsprechend dem Völkerrecht darauf zu reagieren.
Das ist Russlands Außenminister Sergei Lavrov und was er sagt, klingt nicht versöhnlich. Es geht um die Ukraine und darum, wie sie mit den Aufständischen im Osten des Landes umgeht. Seit heute geht die Regierung in Kiew wieder gegen die Separatisten dort vor. Sie wirft ihnen Terrorismus und Folter vor. Und Russland droht nicht nur, sondern setzt auch provokative Zeichen. Im Kaspischen Meer hält die russische Marine seit heute ein Marinemanöver ab mit 10 Schiffen und 400 Soldaten. Nach Entspannung sieht das alles nicht aus. Die Ukraine ist auch heute das Top-Thema im Update. Ich bin Jakob Müller, guten Abend.
Update.
In der Ukraine-Krise hat die Übergangsregierung in Kiew den Antiterror-Einsatz im Osten des Landes wieder aufgenommen. Der Einsatz richtet sich gegen bewaffnete Aufständische. Sie hatten vor Ostern mehrere ostukrainische Städte überrannt und dort Verwaltungsgebäude besetzt. Der ukrainische Vizepremier Vitali Jarema ist sich der Brisanz des Einsatzes bewusst.
Die Umsetzung ist schwierig, da Zivilisten in Mitleidenschaft gezogen werden können. Und Russland wartet nur darauf. Wir müssen also vorsichtig sein.
Und seine Befürchtungen gegenüber den Nachbarn scheinen nicht abwegig. Denn der Ton aus Russland klang auch heute scharf. Außenminister Sergei Lavrov drohte mit einer Antwort, sollten russische Interessen in der Ukraine verletzt werden. Wörtlich sagte Lavrov, ein Angriff auf russische Bürger ist ein Angriff auf Russland. Lavrov zog dabei Parallelen zum Georgienkrieg von 2008. Damals war Russland der abtrünnigen Kaukasusregion Südossetien zu Hilfe geeilt und hatte kurz einen Krieg gegen Georgien geführt. In der Folge trennte sich das Gebiet von Georgien. Auch die abtrünnige Teilregion Abchasien erklärte sich damals unabhängig. Und genau die Erinnerung daran lassen auch die Alarmglocken anderer ehemaliger sowjetischer Teilrepubliken läuten. Ganz besonders beim bereits erwähnten Georgien und Moldau. Dorthin ist heute Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit seinem französischen Amtskollegen Laurent Fabius gereist. Beide Länder fühlen sich direkt durch Russland bedroht und in beiden Ländern gibt es Regionen, die nicht mehr unter der Kontrolle der jeweiligen Regierung stehen. Ivo Marucic mit Einzelheiten.
In Moldau geht es um Transnistrien, einen schmalen Gebietsstreifen an der ukrainischen Grenze. Die Machthaber in Transnistrien fordern den Anschluss an Russland nach dem Vorbild der Krim. Und in Georgien haben sich die Regionen Abchasien und Südossetien für unabhängig erklärt. Der Besuch der Außenminister soll beiden Ländern die Unterstützung der Europäischen Union zusichern. Spätestens im Juni sollen Assoziierungsabkommen unterzeichnet werden.
Der gemeinsame Besuch soll aber auch ein Zeichen in der deutsch-französischen Zusammenarbeit sein. Sie soll dadurch neuen Schwung bekommen.
Was sonst noch wichtig war?
Neue Vorwürfe gegen den ADAC. Laut einem Zeitungsbericht werden bei der Pannenhilfe des Automobilclubs Fahrer bestimmter Automarken systematisch bevorzugt. Hintergrund seien die sogenannten Mobilitätsgarantien einiger Fahrzeughersteller. In solchen Garantiefällen übernimmt der ADAC die Pannenhilfe. Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung werden diese Kunden gegenüber den ADAC-Mitgliedern mit Priorität behandelt. Die Zeitung stützt sich dabei auf die Aussagen zweier ehemaliger ADAC-Mitarbeiter, die für die Priorisierung von Einsätzen der Pannenhelfer zuständig waren. Der ADAC hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Alle Pannenfälle würden nach Eingang bearbeitet. Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat zum ersten Mal gesagt, dass er das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich bedauert. Erdogan sprach den Nachfahren der Opfer sein Beileid aus, fast 100 Jahre nach den Taten. Er sagte, die Ereignisse von 1915 seien unmenschlich gewesen. Allerdings bezeichnete er die Taten nicht als Völkermord. Armenien und viele andere Länder betrachten die Massaker an der Minderheit dagegen als gezielten Genozid. Zwischen 1915 und 1917 waren im damaligen Osmanischen Reich 100.000 Armenier verschleppt und ermordet worden. Ende vergangenen Jahres hatte bereits der türkische Außenminister Ahmet Davutoğlu von einem Fehler gesprochen. Nach dem tödlichen Lawinenabgang am Mount Everest ist die komplette Gipfelsaison dort gefährdet. Die Sherpas haben entschieden, dieses Jahr keine Expedition mehr auf den höchsten Gipfel der Welt führen zu wollen. Damit wollen sie ihren 16 Kollegen gedenken, die am Freitag bei einem Lawinenabgang am Mount Everest in den Tod gerissen wurden. Nach der Entscheidung der Bergführer haben heute einige große Expeditionsveranstalter die diesjährigen Touren auf den Gipfel abgesagt. Darunter sind Veranstalter, die selbst Sherpas bei dem Lawinenunglück verloren haben. Die Sherpas fordern nach dem Unglück eine bessere finanzielle Absicherung im Falle eines Unglücks. Außerdem wollen sie, dass der nepalesische Staat einen Entschädigungsfonds für sie einrichtet. Dieser soll mit einem Teil der Gebühren finanziert werden, den Nepal jährlich durch die Expeditionen einnimmt. Und das ist nicht wenig. Sollten die Bergführer bei ihrer Entscheidung bleiben, drohen Nepal massive Einbußen im Tourismusgeschäft. Auch das dürfte ein Grund sein, warum die Regierung die Sherpas noch unbedingt umstimmen will. Morgen soll eine ranghohe Regierungsdelegation ins Basislager am Mount Everest fliegen und dort noch einmal mit den Bergführern reden.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
In den sozialen Netzwerken wird die Entscheidung der Sherpas heftig diskutiert. Petra Kollmann postet auf Facebook: Es muss auch nicht jeder Hinz und Kunz auf hohe Berge klettern. Und wenn, dann soll er sein Risiko alleine tragen und sein Gepäck ebenfalls. Wer dazu nicht fit genug ist, der soll's halt auch lassen. Keine Barrierefreiheit für den Mount Everest. Rocky Rod hat Respekt vor den Bergführern. Hut ab vor dieser Entscheidung. Und das, obwohl die Sherpas dringend auf dieses Geld angewiesen sind. Armselige Gesellschaft, in der die Gipfelstürmer praktisch auf den Berg gehievt werden, um dann zu Hause damit anzugeben, den Berg bezwungen zu haben. Mike Müller sieht das ein bisschen anders. Die Sherpas haben sich den Hype um den Everest nicht schlecht bezahlen lassen in den letzten Jahrzehnten. Die Zeitspanne, die zum Besteigen taugt, ist verdammt kurz. Nimm mehr mit, geh jeweils einmal öfter im Mai und August. Bernd Queckbörner meint, der höchste Berg der Welt ist zu einer Touristenattraktion verkommen. Jeder möchte gern Bergsteiger oder reiche Snob, will sich damit brüsten. Die Natur aber kann der Mensch nicht besiegen. Schnuffi Hoppenstedt wird ironisch. Auwei, nun müssen alle Spaßtouristen im Lager ihre Schlafsäcke wieder einrollen und zu Hause können sie dann kein Foto von sich auf dem Gipfel präsentieren. Das wird am Ego kratzen. Was macht man da zur Kompensation? Apnoe-Tauchen in 500 Meter Tiefe vielleicht oder einen Weltraumflug? Und Patrick Kloth meint, manchmal ist es besser, wenn es Orte gibt, die der Mensch nicht erreichen kann.
Was noch wichtig wird.
I'm the loser at the moment because
im Moment bin ich der Verlierer, weil die Leute schlecht über mich reden, ohne so richtig zu verstehen, worum es geht. Ich hoffe, dieser Prozess wird das alles klarstellen, sodass ich dann endlich mit meinem Job weitermachen kann.
Bernie Ecclestone, der Chef der Formel 1, steht ab morgen in München vor dem Landgericht. Dort wird dem Briten wegen Bestechung und Anstiftung zur Untreue der Prozess gemacht. Im Falle einer Verurteilung drohen Ecclestone bis zu 10 Jahre Haft, allerdings gilt das in Justizkreisen als unwahrscheinlich. Bei dem Prozess in München geht es um den Verkauf von Formel-1-Anteilen, die Bayern LB zu Geld machen wollte. Beauftragt damit war der ehemalige Vorstand Gerhard Krypkowski, der einen Käufer dafür finden sollte. Ecclestone soll Krypkowski dabei 44 Millionen Euro Bestechungsgeld gezahlt haben, um Einfluss auf den Käufer nehmen zu können und seine eigene Machtposition zu sichern. Ecclestone bestreitet diese Version. Er behauptet, dass Krypkowski ihn erpresst hat und er den Bayern LB-Vorstand deshalb eine Art Schweigegeld gezahlt hat. Ob die Millionenzahlungen nun Schweige- oder Bestechungsgeld waren, das will das Gericht bis September klären. Ecclestone selbst muss bei der Hauptverhandlung anwesend sein und bisher hat er auch signalisiert, dass er die Vorwürfe vor Gericht klären lassen möchte. Krypkowski wurde im Sommer vor 2 Jahren wegen Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung verurteilt. Er bekam 8,5 Jahre Gefängnis, ist inzwischen aber Freigänger und wichtigster Zeuge im Prozess gegen Ecclestone.
Und sonst in der Welt?
In Brasilien ist es kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft zu heftigen Ausschreitungen gekommen. In Rio de Janeiro lieferten sich hunderte Slum-Bewohner und die Polizei stundenlang Straßenschlachten. Dabei wurde Medienberichten zufolge ein Mann erschossen. Demonstranten hatten im Touristenviertel Copacabana Autoreifen angezündet und Flaschen geworfen. 2 Hauptstraßen mussten zeitweise gesperrt werden. Grund für die Krawalle ist der Tod eines bekannten Tänzers in Rio. Er war für viele junge Slum-Bewohner ein Idol. Der Tänzer war in einer der Favelas in eine Schießerei zwischen Drogendealern und der Polizei geraten. Im Vorfeld der WM gehen Sicherheitskräfte verstärkt gegen Drogenbanden vor. Die Weltmeisterschaft in Brasilien startet am 12. Juni. In Indien läuft gerade die weltweit größte demokratische Wahl. Jetzt haben die Behörden offenbar einen geplanten, groß angelegten Betrug aufgedeckt. Die Wahlkommission hat mutmaßliche Bestechungsgelder in Höhe von umgerechnet fast 3 Milliarden Euro beschlagnahmt. Nach Angaben einer indischen Nachrichtenagentur wollten die Parteien damit Wahlberechtigte ködern. Außerdem fanden die Behörden 13 Millionen Liter Alkohol und 105 Kilogramm Heroin, die offenbar auch zur Bestechung gedacht waren. Stimmenkauf ist in Indien weit verbreitet. Die Wahlkommission hat deswegen hunderte Sondereinheiten losgeschickt, die Autos durchsuchen und rund um die Wahllokale Bestechungsversuche verhindern sollen. Die Wahl in Indien findet an insgesamt 9 Tagen statt und dauert gut 5 Wochen. Mitte Mai beginnt die Stimmenauszählung. Amnesty International hat die Lage von Hausangestellten in Katar beklagt. Die Menschenrechtsorganisation kritisiert, die Bediensteten würden häufig Opfer von Gewalt und Ausbeutung. Die überwiegend weiblichen Hausangestellten seien in dem Golfstaat der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert. Amnesty befragte 52 Hausangestellte. Viele von ihnen berichteten, ihre Arbeitgeber hätten sie geschlagen, an den Haaren gezogen oder die Treppe heruntergestoßen. Einige seien auch vergewaltigt worden. Außerdem hätten manche von ihnen 100 Stunden pro Woche gearbeitet, ohne einen freien Tag. Amnesty kritisiert die Behörden in Katar dafür, dass sie in dieser Sache nichts unternehmen. In Katar findet 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft statt. Laut Amnesty arbeiten in Katar mindestens 84.000 Hausangestellte. Viele von ihnen kommen aus Süd- und Südostasien. Für die ausländischen Hausangestellten gilt das katarische Arbeitsrecht nicht. Deswegen haben sie formal kein Recht auf eine Beschränkung ihrer Arbeitszeit oder auf freie Tage.
Wissensnachrichten.
Das Südpolarmeer hat Forschern lange ein Rätsel aufgegeben. Vor allem ein ganz merkwürdiges Geräusch, das unter Wasser zu hören war. Ja, das klingt so ein bisschen wie eine quakige Ente. Aber was es wirklich ist, darüber haben sich Wissenschaftler 50 Jahre den Kopf zerbrochen. Bis genau heute. Anne Tepper aus den Wissensnachrichten. Wer steckt denn jetzt dahinter?
Ja, es ist keine Ente, sondern wie schon länger vermutet wurde, Wale. Und zwar die südlichen Zwergwale. Die leben auf der Südhalbkugel. Aber ansonsten weiß man nicht besonders viel über sie. Und genau deswegen freuen sich die Forscher, denn sie meinen, dass sie mithilfe ihrer Entdeckung jetzt mehr über die Tiere herausfinden können.
Und wie genau haben die Wissenschaftler denn rausgefunden, dass das Geräusch von den Walen stammt und nicht doch von einer Ente?
Ja, die Forscher sind letztes Jahr in ein Schlauchboot gestiegen und haben 2 Zwergwale am Südpol mit Mikrofonen ausgestattet. Die haben dann die Geräusche aufgenommen. Und als die Forscher das mit älteren Aufnahmen von verschiedenen Polarforschungsstationen verglichen haben, haben sie festgestellt, jawohl, es ist dasselbe Geräusch.
Ja, du hast ja eben schon gesagt, die Forscher können jetzt mehr über die Zwergwale erfahren. Wieso?
Ja, weil es eben schon ganz viele alte Aufnahmen von dem Geräusch gibt, die man jetzt endlich den Tieren zuordnen kann. Und diese Aufnahmen verraten dann zum Beispiel, wo sich die Tiere wann aufhalten, ob sie zum Beispiel am selben Ort bleiben oder wandern. Und das Beste ist, nach Ansicht der Forscher, dass sie eine gute neue Methode gefunden haben, um mehr über Zwergwale zu erfahren. Denn da, wo die leben, ist ständig Eis. Mit einem normalen Forschungsschiff kommt man da nicht hin. Geräusche aufnehmen, das geht aber auch von Forschungsstationen am Südpol.
Das geheimnisvolle Geräusch vom Südpol ist geknackt. Welche Rätsel hat die Wissenschaft denn noch so gelöst?
Zum Beispiel, wie wir Menschen eigentlich erkennen können, dass Menschen miteinander verwandt sind.
Weil sie sich ähnlich sehen, schätze ich?
Genau, aber die Forscher wollten wissen, woran wir das eigentlich genau festmachen. Sie haben Testpersonen gebeten, anhand von Fotos fremde Vater-Sohn-Paare zu identifizieren. Damit das jetzt nicht so einfach ist, haben die Forscher die Fotos noch ein bisschen verändert und zum Beispiel nur die Stirnpartie gezeigt oder nur die Mundpartie oder auch das komplette Gesicht aus den Fotos rausgeschnitten. Die meisten Treffer gab es dann bei den kompletten Fotos, bei der oberen Gesichtshälfte, aber auch da, wo nur noch der Umriss zu sehen war. Die Forscher sagen jetzt, wir schauen uns dabei vor allem die Stirn und die Haarlinie an und vergleichen.
Und welche Schlüsse ziehen die Forscher sonst aus ihren Experimenten?
Ja, dass unser Gehirn ganz anders vorgeht, wenn es eine Verwandtschaft erkennen will, als wenn es jemanden wiedererkennen will. Die Gesichtswiedererkennung hat eher was mit dem ganzen Gesicht zu tun, dem Zusammenspiel von Augen, Mund, Ohren, Nase und so weiter. Bei der Vaterschaft oder der Verwandtschaft, da geht es offenbar mehr um einzelne Aspekte.
Ja, und dann ging es bei euch in den Wissensnachrichten heute nicht nur um Biologie, sondern auch um Strom, ganz abgefahren, Funkstrom.
Er hört sich immer noch total futuristisch an, irgendwie klappt aber im Prinzip schon. Zum Beispiel mit Hilfe von Spulen. Eine erzeugt ein Magnetfeld, das die andere dann auffängt und durch die Spannung entsteht dort Strom. Eins der großen Probleme ist aber noch die Reichweite. Und da sind koreanische Forscher jetzt einen Schritt weitergekommen. Sie haben es geschafft, 40 Handys gleichzeitig drahtlos aufzuladen über eine Entfernung von 5 Metern. Bis jetzt war das Forschern aus den USA nur über gut 2 Meter hinweg gelungen.
Ja, Wahnsinn. Vielen Dank, Anne.
Wetter.
Heute Nacht oft trocken, Schauer und Gewitter in Deutschland lassen fast überall nach. Die Temperaturen gehen runter auf 11 bis 4 Grad. Morgen gibt's im Norden und Osten viele Wolken und es wird auch nass. Im Rest von Deutschland scheint oft die Sonne. Erst gegen Abend kommen im Westen und Südwesten Schauer runter, das Ganze bei 13 bis 24 Grad. Am Freitag erst Sonne und Wolken, später wieder Schauer und Gewitter. Das war das Update. Ich bin Jakob Müller. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.